Dieser Schock 2 Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kunlun-Glas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten.
Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Heute freue ich mich sehr, dass der Florian bei mir in der Leitung ist. Hallo Florian.
Hallo allerseits.
Wie wir die Sendung geplant haben, so ehrlich können wir sein, haben wir ein Thema gehabt, nämlich wollen wir heute über The Flash reden. Der Florian hat den Film schon gesehen, der DC-Film, auf den viele schon einige Jahre warten. Also selbst Leute, die enttäuscht sind von den DC-Comic-Verfilmungen, sind gespannt, was The Flash ist, was The Flash geworden ist und ob er wirklich das halten kann, was sich viele davon erwarten. Der Florian war im Kino, wir werden heute drüber reden, spoilerfrei, so viel kann ich auch schon sagen. Spoilerfrei heißt bei uns immer, alles was man in Trailern sieht, da dürfen wir auf alle Fälle drüber reden, plus natürlich über Dinge, die wichtig sind, um euch da eine anständige Kritik zu liefern, aber gerade bei dem Film, glaube ich, ist es ja wichtig, nicht über irgendwelche geheimnisvollen Cameos zu reden, über irgendwelche Story-Wendungen und so weiter. Und da kann ich jetzt schon versprechen, das werden wir nicht machen. Aber, und das ist jetzt die Wendung bei uns, wir reden heute über zwei Dinge, nicht nur über The Flash, sondern auch über die neue Marvel-Serie Secret Invasion, die startet nächste Woche am Mittwoch, am 21. auf Disney Plus. Und sowohl der Florian als auch ich, wir haben schon zwei Folgen anschauen können, auch hier werden wir spoilerfrei drüber reden. Und ja, euch mal sagen, wie uns diese ersten zwei Folgen gefallen haben, was wir uns von der Serie erwarten, was euch erwartet und was alles nicht drinnen ist.
Genau, und wir können jetzt schon sagen, die zwei Serien könnten unterschiedlicher nicht sein. Also Serien, ja. Comic-Umsetzungen, wie auch immer man das jetzt zusammenfasst. Und trotzdem ist es natürlich eine schöne Klammer.
Absolut, beides Comics und beides basiert mehr oder weniger lose, ja, auch da werden wir heute drüber reden, auf sehr, sehr bekannten Comic-Events. Bei der Flash ist es Flashpoint und bei Secret Invasion ist es Secret Invasion. Und auch da werden wir natürlich ein bisschen vergleichen, ein bisschen schauen, was da hängen geblieben ist und was nicht. Wir starten mit der Flash.
Oh mein Gott! Flash! Nein, das kann doch nicht wahr sein.
Hi.
Ich liebe dich.
Danke.
Ich verbinde mit Mr. Wayne.
Nein, bitte nicht.
Ich brauche dich hier sofort, Barry.
Lass ich dich erzählen, du aus dem Kino, was kann man sich von The Flash erwarten?
Ja, also The Flash vielleicht ganz grundsätzlich, wir haben schon gesagt, es basiert auf Flashpoint, das ist diese bekannte Comic-Geschichte, in der Barry Allen zurück in die Zeit reist, um zu verhindern, dass seine Mutter ermordet wird, um zu verhindern, dass sein Vater dafür ins Gefängnis wandert und dadurch aber die Zukunft oder seine Gegenwart so stark verändert, dass ja, das keine guten Auswirkungen hat. Also diese Grundprämisse finden wir auch in The Flash, nach einem zugegebenermaßen sehr humorigen Prolog, der manchmal sehr slapstickartig rüberkommt, sind wir an diesem Punkt, wo Barry erkennt, er hat gerade keine Chance, seinen Vater aus dem Gefängnis rauszubekommen. Der aktuelle Beweis, den er herausgefunden hat, wird nicht reichen, um ihm da zumindest seinen Freispruch zu bekommen. Und deshalb beschließt er entgegen dem Ratschlag von Bruce Wayne, er geht zurück in die Zeit und verhindert, und das geht mit einem ganz minimalen Eingriff, dass seine Mutter ermordet wird. Das Problem ist, bei der Reise zurück landet er nicht in seiner Gegenwart, sondern knapp davor, aber immerhin in einer Realität, in der er noch immer seine Eltern hat. Aber, wie er bald feststellt, das ist keine gute Idee gewesen, denn da kommt eine ganz, ganz große Bedrohung auf ihn zu und seine Tat hat viel größere Auswirkungen, als er je vorhergesehen hat. Und dementsprechend muss er jetzt versuchen, diese Realität wieder gerade zu biegen oder vielleicht dann doch drauf zu kommen, dass, ja, die Idee, seine Eltern zu retten, nicht die beste war. Wir wollen da jetzt nicht zu weit nach vorn gehen.
Kenner des Comics werden jetzt sagen, cool, das ist ja eine sehr adäquate Umsetzung. Da kann ich nur sagen, Achtung. Also wie gesagt, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass er zurückreist und dass nachher die Welt eine andere ist. Ja, viel mehr, wenn ich mir so die Reviews anschaue und auch deins durchlese und so weiter, hat das nichts mit dem Comic gemeinsam. Ja, man muss dazu auch sagen, die Entstehungsgeschichte dieses Films ist eine sehr, sehr sehr, sehr lange. Und selbst wie der Film fertig gedreht wurde, wurde der Film anscheinend, ja, das haben wir damals nicht gesehen, aber wenn man sich Aussagen anschaut von Leuten, die damals den Film schon in so einen Vorab-Premieren gesehen haben, so diese Death-Screenings und auch jetzt wieder den Film schon gesehen haben, die sagen, die Handlung ist nochmal komplett in eine andere Richtung gebogen worden. Es gibt einen anderen Anfang, ein anderes Ende und dazwischen auch einige Dinge, die jetzt fehlen, aber auch ähnlich wie bei dem Justice League-Filmen oft zwar die gleiche Szene sind, aber plötzlich eine andere Prämisse eigentlich haben.
Ja, das können wir natürlich jetzt nur aus der Distanz.
Genau, also das können wir nur sagen. Wie wirkt er auf dich? Wirkt er wie ein rundes Ganzes?
Über weite Strecken erstaunlicherweise bei dieser Geschichte ja. Es haben ja auch schon mehrere Kritiken angesprochen, dass der dritte Akt der Handlung ein bisschen chaotisch wird. Ich glaube, das liegt aber daran, dass die, dass sie da ein bisschen damit gekämpft haben, wie man diese Story halt zum Ende führt. Man merkt aber grundsätzlich, glaube ich, nicht zu sehr, wenn man jetzt drinnen sitzt, dass da so viel gestückelt worden ist. Das machen sie schon mit einem gewissen Talent und gerade dieser Prolog und die ersten beiden Handlungsakte sind eigentlich sehr, sehr gelungen. Also ich fand diesen Action-Prolog, der wirklich Spaß macht und uns diese Figur Barry Allen noch einmal vorstellt und auch ein bisschen Slapstick-artig ist, fand ich sehr gelungen. Auch wenn da ein bisschen der Unterton mitschwingt, weil man jetzt weiß, das ist jetzt einer der letzten Filme der aktuellen DC-Timeline, da kommt ein bisschen Wehmut auf, ganz ehrlich, weil man sieht da ja nicht nur Barry Allen nochmal, sondern man sieht auch tatsächlich Ben Affleck nochmal als Batman und man muss sagen, der fühlt sich mittlerweile scheinbar wieder wohl in dieser Rolle, weil man hat das Gefühl, der hat Spaß gehabt damit.
Im Interview hat er gesagt, das ist der beste Bruce Wayne Affleck, den er je abgeliefert hat.
Ja, und das macht's ja fast schade, dass man jetzt weiß, gut, das war jetzt, ich meine, ich glaube, er hat für Aquaman nochmal Szenen gedreht, ja. Aber er ist trotzdem am Weg hinaus. Wir bekommen noch einmal einen Auftritt von Gal Gadot als Wonder Woman, nur eine kurze Szene in dieser Sequenz, aber trotzdem auch da, man hat halt so dieses Gefühl, so, die ist jetzt auch dann weg und dann springt's in die eigentliche Handlung. Und wir landen sowieso in diesem alternativen Universum und da können wir sowieso mal alles, was wir von vorher wussten, mal wegschieben. Das ist
aber trotzdem ein gutes Stichwort, ja, was wir vorher wussten, denn hast du mir auch bestätigt im Vorgespräch ja auch, man sollte, wenn man jetzt wirklich die letzte Zeit keine DC-Filme gesehen hat oder auch wenn man manche Filme schon länger nicht gesehen hat, vielleicht den einen oder anderen Film sich anschauen vorher, bevor man ins Kino geht, um wirklich das Ganze genießen zu können. Und eigentlich kann man es auf einem Film festmachen, den man unbedingt gesehen haben muss. Das ist nämlich Man of Steel. Also ich glaube, wenn man Man of Steel nicht gesehen hat, versäumt man da doch einiges rechts und links an Story-Strängern, die man einfach zwar sieht, natürlich auch versteht, ja, also in einer Comic-Verfilmung so Tiefgang hat das Ganze nicht, aber einfach auch von den Emotionen, die transportiert werden sollen, von der Intention der handelnden Personen und so weiter, ohne Man of Steel bleibt er doch, glaube ich, das eine oder andere nicht hängen.
Ja, das liegt daran, also wer die Castinglisten hineinschaut, ich glaube, man sieht ihn auch schon im Trailer.
Man sieht ihn auch im Trailer, ja.
Also General Zod ist zurück. Genau. Man kann sich jetzt vielleicht auch ausrechnen, was so ein bisschen diese Bedrohung ist, der sich Barry Allen da stellen muss. Und das natürlich, das spielt jetzt mit, wie war das in Man of Steel, wie hat das da funktioniert, wie Superman sich General Zod gestellt hat und was hat sich jetzt in dieser anderen Realität, in der Barry jetzt ist, geändert, ja, dass das plötzlich ein ganz anderes Problem ist und eine ganz andere Lösung erfordert. Also ja, den Film sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Das ist sicher der wichtigste Vorfeldfilm, den man für The Flash jetzt braucht.
Das Zweite, was mich gewundert hat, ja, es gibt ja von Justice League zwei Versionen, man gibt sogar drei oder vier, aber zwei, jetzt können wir mal auseinander, die Joss Whedon-Version und die Zack Snyder-Version. Und da habe ich jetzt auf mehreren Seiten gelesen, für den Film, also für The Flash, ist die Zack Snyder-Version, wo eigentlich immer bestätigt wurde, ja, die gibt's und die machen wir, aber die hat nicht Kanon und die hat keine Auswirkungen, die machen wir nur für euch, ja, dass die mehr Auswirkungen auf diesen Film jetzt hat als die Joss Whedon-Version.
Dazu kann ich nur eingeschränkt was sagen, weil ich mir die Justice League-Version noch immer nicht angesehen habe von Zack Snyder. Also die liegt noch immer auf meiner Playlist. Was mir aufgefallen ist, weil ich mich schon ein bisschen eingelesen habe, dass Barry Iris West begegnet und die so ein bisschen andeutet, dass sie dem Flash schon mal begegnet ist. Und das ist ja aus der Joss Whedon-Version rausgeschnitten worden. Da ist die ganze Rolle ja entfernt worden von ihr.
Ja.
Die war aber eigentlich bei den Dreharbeiten schon dabei. Also da habe ich mir schon gedacht, hoppla, die referenzieren jetzt auf diesen Cut.
Ja gut, Flash hat ja auch eine viel wichtigere Rolle im Zack Snyder Cut. Also
genau,
das,
ja.
Also das, ja.
Das spielt halt auch mit rein, ja. Also natürlich, man kennt diesen Charakter ein bisschen besser. Ich hatte jetzt beim Ansehen von Flash das Gefühl, nachdem ich eben nur die kanonischen Kinofilme gesehen habe, ich habe ihn jetzt das erste Mal so richtig kennengelernt. Und das ist eigentlich auch schön gemacht. Also man kann da auch wirklich ohne diese Vorkenntnisse hineingehen, aber es ist trotzdem spannend eben, dass man sagt, gut, die Zack Snyder Version ist eigentlich die wichtige oder die richtige Version, auf die man da zurückgreift.
Jetzt hast du gerade gesagt, ja, du hast der Flash so wirklich kennengelernt und da muss man natürlich dazu sagen, der Flash wird sogar mehrmals, ja, sieht man ja auch in den Trailern, gespielt von Ezra Miller. Da gab es ja den einen oder anderen Vorfall in den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Und auch der Vorfall hatte dazu geführt, dass der Film plötzlich kein Release-Termin mehr gehabt hat, nach hinten verschoben wurde, dann wurde... Ich gab schon Gerüchte, dass sie überhaupt einstampfen werden. Wie siehst du das? Wie ist da überhaupt der Status derzeit? Ja, darf man sich den Film überhaupt anschauen?
Das ist natürlich immer so eine schwierige Frage. Kann man den Schauspieler von seinem Produkt trennen? Es ist, sagen wir es mal ganz einfach, wenn ihr ein Problem mit dem habt, wer Ezra Miller ist, wie der Schauspieler sich verhält, dann ist es sehr schwer, sich diesen Film anzusehen, weil er ist einfach in allen Szenen drin, ja, der ist so relevant.
Film heißt halt der Flash, ne?
Ja, genau, und es gibt tatsächlich ganze Sequenzen, wo er, und das muss man ehrlich sagen, auch genial nur mit sich selbst spielt, weil es gibt halt dann diese zwei Versionen von Barry Allen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es gibt wirklich ganze Sequenzen, die als einfach nur eine Zweierszene sind, ja. Das heißt, der ist auch noch doppelt in diesem Film drin die meiste Zeit. Und das macht es natürlich schwierig, wenn man sagt, damit komme ich nicht zurecht. Ich kann nicht mit den Aussagen, die er getroffen hat, mit den Gewalttaten, die er begangen hat, dann wird es ein schwieriger Film für euch. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, man kann drüber hinwegsehen, dann ist es wirklich eine schauspielerische Glanzleistung, was er da abliefert. Also ich fand das wirklich, wie er das macht, wie er diesen Barry Allen spielt, der ganz anders ist, als wie man vielleicht aus der TV-Serie kennt. Also wenn man jetzt die Grant Gustin-Version im Kopf hat, das ist ein völlig anderer Flash. Er spielt ihn richtig, richtig gut und er hat es dann geschafft, nach ein paar Minuten, dass ich das ausblenden konnte, diese Hintergrundgeschichte von ihm, und dass er mir dann trotzdem gefallen hat. Aber natürlich, also man kann das nicht unter den Tisch kehren, ja. Also man muss es eigentlich dazu sagen, wir haben es auch ich habe es auch ins Review hineingeschrieben und habe gesagt, Leute, es gibt diese Causa. Man sollte drüber reden, dass es da Probleme gibt. Er ist auch mittlerweile in Therapie und hat sich auch entschuldigt für diese ganzen Vorfälle. Aber auch das macht es natürlich nicht besser. Aber wir haben uns entschlossen, diesen Film jetzt mal als Film zu bewerten und diese persönliche Geschichte auszublenden. Man muss sie aber, glaube ich, auch dazu sagen.
Ja, also wie gesagt, wir mehr abwarten müssen. Ich meine, wenn jemand sich entschuldigt und in Therapie geht, man kann auch irgendwann entschuldigen. Also das ist, glaube ich, liegt jetzt nicht an mir, es liegt wahrscheinlich mehr an den Opfern und so weiter. Aber ich glaube generell, man muss da das sehr auch auseinander dividieren und sich anschauen, was da jetzt wirklich passiert und ob das ganze Marketing ist, diese Entschuldigung, oder ob da wirklich jemand ist, der das halt bereut und sich dann hoffentlich auf den richtigen Weg wieder begibt, ne?
Ja, er ist auch ziemlich in der Versenkung verschwunden. Und ich muss mich jetzt kurz entschuldigen. Ich sage immer er. Ich weiß, im Englischen nutzt er They-Pronomen. Ich weiß bis heute nicht, wie man die korrekt verwendet im Deutschen. Ich glaube, es gibt ein er-sie. Falls sich irgendwer auskennt, bitte erklärt mir das mal. Ich komme da selber noch nicht ganz durch. Es ist nicht so einfach, glaube ich. Aber ja.
Ich werde mir den Film anschauen. Ich werde ins Kino gehen. Aber ich sag's gleich, ich gehe nicht wegen Ezra Miller ins Kino, sondern wegen Michael Keaton. Wie viel Michael Keaton kriege ich? Ja, ist jetzt kein Spoiler, dass er im Film ist. Ich meine, ewig angekündigt, in jedem Trailer, in manchen Trailern war er mehr zu sehen, glaube ich, als Ezra Miller.
Ja, und das ist ja auch eine bewusste Marketingentscheidung.
Natürlich.
Also man hat ja das Marketing dann sehr stark vom Star weggelenkt und hat, es gibt ja genug Kommentare, die sagen, bitte, das ist eigentlich fast mehr ein Batman-Film. Nein, so stark würde ich es nicht sehen.
Aber kriege ich genug Michael Keaton?
Er ist Batman?
Ihr wollt durchdrehen? Dann drehen wir durch.
Wow, das ist ja oberkrass. Wow.
Kriegst eine Menge Michael Keaton und du kriegst eine Menge Nostalgie, weil ab da, wo er dann auftritt, ich schätze mal, das ist so, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich schätze mal, so eine Dreiviertelstunde in den Film hinein taucht er dann auf. Ab da wird natürlich im Nostalgiepool gewühlt. Ja, also da, du hörst das Thema, du bist in diesem alten Batcave, der sich natürlich ganz, ganz stark dran orientiert. Du hast den Batwing wieder. Das ist schon cool, auch einfach das Outfit, das Bat-Outfit ist ja ein ganz anderes, als wir es jetzt kennen würden aus den aktuellen Inkarnationen. Und das ist schon cool. Also da kommt schon eine Nostalgie rein und man muss eigentlich fast sagen, eben zu dieser Liste an Filmen, die man sich vorher anschauen sollte, es zahlt sich schon noch aus, die ersten, also die zwei Burton-Batman-Filme gesehen zu haben, um hier zumindest ein Gespür für den Charakter zu bekommen. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, er spielt einen stark gealterten Batman. Das heißt, da ist auch genug Zeit vergangen. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt wirklich so viele Referenzen passieren auf damals oder was jetzt, also dass die Geschichte jetzt großartig angegriffen wird, was damals passiert ist.
Es wird, glaube ich, auch nicht ganz klargestellt, ist das wirklich der Bruce Wayne aus dem Universum von den Burton-Filmen oder ist er ein Bruce Wayne, der einfach so ausschaut und ein paralleles Universum wieder ist, was halt ähnlich ist wie das dem Burton-Universum.
Genau, also es gibt eigentlich keine wirklich zentralen Anspielungen. Es gibt eine einzige Joker-Anspielung, wo ein Sackerl vorkommt, das lacht und das war's auch schon wieder. Ja. Ja. Man spielt natürlich eben thematisch im Design mit diesem Charakter, aber es ist so viel Zeit vergangen. Es ist auch etwas, was Barry ja dann auffällt. Moment, dieser Batman muss deutlich älter sein als mein Batman. Das spielt ja dann auch mit rein, wie auch da diese alternative Universendynamik funktioniert. Übrigens auch eine sehr witzige Szene, wie erklärt wird. Und auch das übernimmt Michael Keaton, der diese Zeittheorie dahinter erklärt.
Er hätte eigentlich, das war der ursprüngliche Plan, der Batman werden sollen. Er hat ja für Aquaman schon Szenen gedreht, die jetzt mit Ben Affleck nochmal dann gedreht wurden. Er wäre im Batgirl-Film drinnen gewesen, weil er eigentlich so ein Übermentor hätte werden sollen. Der alte Batman, der die neuen jungen Helden aufbaut. Ne? Aber ja, das ist vielleicht zum Glück nicht passiert, ja, wenn man sich anschaut, was da so rechts und links so raustroppt noch an Informationen. Aber gut, dass er wenigstens jetzt den großen Auftritt da bekommt. Im Comic ist es ja so, ja, dass dann Barry Allen zurückkehrt und auch da Batman eine wichtige Rolle spielt, aber eine andere, da ist nämlich Bruce Wayne gestorben, Thomas Wayne, also der Vater ist Batman und Martha Wayne, die Mutter ist der Joker, oder die Joker. Das ist eine großartige Geschichte, das muss man dazu sagen, sind große Fußstapfen, wo dieser Film jetzt hineintritt. Ja, jetzt klar, jetzt habe ich Michael Keaton und so weiter. Insgesamt, ja, wie bewertest du den Film? Haben die auch geschafft, da wirklich eine Geschichte aufzustellen? Oder gehe ich in den Film, um Michael Keaton zu sehen, um nochmal Ben Affleck zu sehen, um halt die anderen großartigen Schauspieler, die da jetzt vorkommen, wieder nochmal zu sehen? Oder ist der Film insgesamt auch sehenswert, wo ich sagen kann, ist ein guter Film?
Er ist ein guter Film, kein überragender Film, aber er war vielleicht jetzt von den DC-Filmen, die ich gesehen habe, also in diesem DCU, der mir am meisten Spaß gemacht hat und er hat sich auch überhaupt nicht lang angefühlt. Es gibt natürlich diese Nostalgie-Momente und die sind extrem wichtig für diesen Film, weil sie auch ein anderes Publikum hineinziehen. Es ist auch eigentlich kein großes Problem, wenn man sagt, hey, ich will es jetzt eigentlich wegen Michael Keaton sehen, ich habe mir die anderen Filme gar nicht angeschaut, die haben mich nicht interessiert. Man wird diesen Film ja trotzdem verstehen über weite Strecken. Also das Vorwissen, ja, wir haben schon drüber geredet, es schadet nicht, aber es ist jetzt keine Katastrophe, das nicht zu haben. Der Film steht aber auch zum Glück genug alleine, weil da habe ich dann schon kurz ein bisschen Angst gekriegt, wie es dann geheißen hat, so, und das sind die Liste an Cameos, die wir nicht eingebaut haben. Da habe ich mir gedacht, und was haben die jetzt alles eingebaut? Und da gab es ja auch ein paar Leaks, das wollen wir jetzt gar nicht so großartig anschneiden, was da alles drin ist. Aber es gibt schon diese Momente, wo dieser Nostalgiefaktor sehr, sehr groß ist. Aber abgesehen von Michael Keaton sind diese Momente sehr geballt in einem Moment, sage ich mal. Oder großteils geballt in einem Moment. Und das ist okay. Und wenn man, wie wir wahrscheinlich, eine Verbindung hat zu viel, viel früheren Filmen oder Serien aus dem DC-Universum, dann sitzt man vielleicht auch kurz da und kriegt in manchen Momenten auch mal nostalgisch feuchte Augen. Und das ist auch okay. Aber es ist nicht wichtig, um den Film zu mögen. Es ist einfach ein schöner Bonus für jemanden, der schon lange dabei ist.
Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Film. Also was ich auch gelesen habe und wo ich sage, okay, da habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass jetzt so viel besser ist, aber da wurde ordentlich draufgehaut, auch von einigen Rezensenten, die ich eigentlich sehr, sehr schätze, sind die Spezialeffekte. Die sind ja bei DC, sagen wir es ganz ehrlich, oft jenseits von Gut und Böse. Ich sag mal, egal ob Shazam oder Black Adam, vor allem Black Adam, ja, das sieht einfach schlechter aus als die CW-DC-Serien. Wie sieht's da jetzt wirklich aus bei The Flash? Ja, natürlich, wenn man drinnen sitzt, ist immer was anderes, als wenn man das versucht, da irgendwie zu analysieren. Sind dir da schlimme Spezialeffekte aufgefallen? Ich habe gelesen von Kostümen, die mit CGI nochmal verändert wurden und wo man das einfach gegen den Wind riecht. Wie sieht's da aus? Wie sehr stört das dann wirklich, wenn man sich den Film ansieht? Ich glaube, das ist, also ob es jetzt gut oder schlecht sind, das kann man immer wieder bewerten, aber wie sehr störst dich, wenn du drinnen sitzt?
Also die einzige Sequenz, wo es mich wirklich ein bisschen rausgerissen hat, war in diesem Moment, wo Barry durch die Zeit reist. Da kommt er so in eine Time-Bubble und sieht so die alternativen Möglichkeiten oder wie sich die Zeit so zerreißt an diesem Moment. Und da sieht es ein bisschen aus, als wären die Figuren Wachsfiguren. Ja? Mhm. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen, weil es der einzige Auftritt von Henry Cavill in diesem Film ist und der schaut halt echt aus wie seine Wachsfigur. Fand ich ein bisschen schade, wo man ihn da sieht. Alles andere, es sind nicht die überragendsten Effekte, ja. Also es ist jetzt auch, finde ich, nicht der Totalausfall, als den jetzt manche hinstellen. Ich habe es in IMAX gesehen, also 2D IMAX. In der Größe wirkt es trotzdem nach Bombast. Es geht natürlich auch manches einfach sehr schnell. Ja. Klar, wir reden von Flash, da gehen viele Dinge einfach schnell. Und das funktioniert schon. Es ist nicht, also ich würde sagen, es ist nicht auf dem Niveau der CW-Serien, da sind wir nicht. Aber es ist auch nicht auf dem Niveau, dass man jetzt vielleicht nach einem Avatar erwarten würde. Klar, das ist jetzt die Top-Liga, da sind wir nicht. Wir sind vielleicht auf der ähnlichen Liga wie Marvel momentan. Also die sind ja auch jetzt nicht gerade so, dass jetzt...
Weil echt schade ist, weil gerade The Flash halt der Eventfilm ist und da geht's natürlich um parallele Universen und da kein Budget dann reinzuhauen. Und da kann es nur um Budget gehen, es kann nicht um Zeit gehen. Hallo, der Film ist halt so viele Jahre in Entwicklung gewesen, ja. Weil normal bei Marvel gibt es halt immer die Ausrede, ja, wir haben nur 3 Monate Zeit gehabt für Spezialeffekte, die dann mal 2 Jahre dauern und so weiter. Und dann denkst du halt auch, bessere Planung wäre gut und halt noch mehr Geld für die Künstler. Aber da war ja jetzt wirklich so viele Jahre und immer wieder verschoben um noch ein Jahr und noch ein Jahr verschoben und der Film war ja abgedreht, sprich die Post-Production muss ja gelaufen sein.
Ja, wobei ich kann mir auch vorstellen, dass die dann da auch ein bisschen auf Stopp gedrückt haben, weil sie eben gar nicht wussten, kommt der Film raus, müssen sie jetzt sowieso neu drehen, weil sie Ezra Miller nochmal austauschen. Eine Sache übrigens, die mir sehr gut gefallen hat, und das spielt ja auch in die Spezialeffekte rein, ist, wenn Ezra Miller mit sich selber spielt. Weil das merkt man oft, dass ein Schauspieler da zweimal gedreht worden ist und da entstehen so diese komischen Pausen. Das funktioniert erstaunlich gut. Also das liegt natürlich an Miller selber, der einfach wirklich eine tolle Leistung abliefert, wie er das macht. Aber es wirkt auch sehr, sehr nahtlos einfach zusammengesetzt. Also muss ich sagen, das hat mir, weil normalerweise ist es ja dann oft so, dass man einen nur von hinten sieht und der andere schaut halt in die Kamera, dann weiß man, die haben mit einem Stand-in gearbeitet. Aber das ist sehr oft, dass beide eigentlich so gedreht sind, dass man weiß, das ist beides er. Und das hält diesen Film, das hält diese Szenen einfach zusammen, weil wenn das auseinandergefallen wäre, würde ein ganzer Teil des Films plötzlich nicht mehr funktionieren.
Ist auch etwas, was sich quer durch alle Reviews, egal ob die positiv sind oder negativ sind, zieht, ja. Alle sagen, die Schauspielleistung ist super. Ezra Miller wird gelobt, ja. Alle erwähnen natürlich die Vorfälle, die es gab, aber sagen, Wahnsinn, was er da abliefert, ja. Eine der besten Leistungen in seiner Karriere. Dann wird Ben Affleck gelobt. Als Bruce Wayne, Batman, Michael Keaton in seiner Rückkehr, wo alle sagen, hey, Wahnsinn, was sie da mit seinem Alter noch dahin stemmt, ja. Und wer auch gelobt wird, ist natürlich Sasha Cale, der neue Supergirl, die, und ich glaube, das hast du auch schon bestätigt, leider wahrscheinlich zu wenig Screentime kriegt in diesem Film.
Ja, das liegt einfach an der Struktur, wie Supergirl da in die Handlung hineinkommt. Da sie kommt relativ spät in diesen Film hinein und hat aber eigentlich eine gewisse Entwicklung zu durchlaufen und dafür bleibt einfach sehr, sehr wenig Zeit. Und dann kommt sie halt, und dann kommt halt dieser letzte Teil des Films, wo diese große Handlung zum Ende hinstrebt. Und da hat sie halt dann keine Zeit mehr, irgendwie schauspielerisch großartig zu glänzen. Auf der anderen Seite, das, was ich gesehen habe von ihr, das wäre schon so ein Punkt, wo ich sage, das ist eine Schauspielerin mit einer Figur, da würde ich gern mehr sehen. Ja, das würde mich wirklich reizen, der noch mehr zu geben, sie nochmal als Supergirl zu sehen. Da bleibt halt ein bisschen die Frage, wird das auch passieren, weil das wissen wir halt nicht.
Ich glaube, wenn der Film einigermaßen erfolgreich ist, umfallen, weil der das alle verlangen, ja. Es wird auch alle Reviews sagen, hey, wir wollen mehr von dieser modernen Version von Supergirl sehen, ja. Ich glaube, da irgendwann wird James Gunn auch sagen, mach mal einen Supergirl-Film, wir rebooten. Das ist einfach die gleiche Schauspielerin, aber ein neues Universum, Multiverse, oh je.
Also das muss man dazu sagen, auch in dem Fall relativ einfach ja, möglich wäre, so. Weil wir treffen sie eigentlich nur, also diese ganze Handlung mit ihr spielt ja eigentlich im alternativen Universum. Und insofern, das greifen sie eh nicht mehr auf, diese Realität.
Also das ist das Schöne an dem Film. Man kann sich da eigentlich dann die besten Teile herausnehmen und sagen, man macht noch irgendwas damit.
Ja, die Frage bleibt natürlich auch, und da geht es natürlich noch weiter, geht es mit Ezra Miller weiter? Ja, auch das wissen wir nicht.
Ich glaube, das weiß auch das Studio im Moment noch nicht, sage ich ganz ehrlich. Ja. Die warten, eben das, was ich zuerst sage, ja. Sich entschuldigen ist das eine, ja, und dann in Therapie gehen und was passiert dann? Ja, also ich glaube, natürlich, wenn das ernst gemeint ist, wenn er da Fortschritte macht, ja, dann hat er sich vielleicht auch noch eine Chance verdient, ja, und wenn nicht, dann wird er die nicht bekommen, ja. Also das ist, glaube ich, die Sache. Also wie gesagt, was da entschieden wird von den Studios, aber ich hoffe halt, dass das nicht nur Marketing ist. Ganz einfach, ja.
Ja, das hoffe ich für den Menschen, ja, weil da ist, das sind keine schönen Vorfälle, was man da liest. Und ja, also, aber ich muss auch sagen, jetzt eben als jemand, der den Film gesehen hat, man muss ja sagen, die Handlung an sich ist im Großen und Ganzen abgeschlossen. Also die Flashpoint-Geschichte ist zu Ende erzählt, aber man merkt halt, Barry steht erst am Anfang seiner Entwicklung in diesem Punkt, ja. Also der kommt ja mit einer Menge Trauma da rein und kann jetzt nach diesen Erlebnissen einfach seine eigenen Schlüsse ziehen und sich weiterentwickeln. Und es wäre ein bisschen schade, das nicht zu sehen, weil ich finde ihn als Figur extrem interessant. Ich finde ihn gut, wie er gespielt worden ist. Also es würde mich schon sehr freuen, wenn man sagt, das ist jetzt eine dieser Figuren, die man in die nächste Inkarnation des DC-Universums weiterrettet. Und die Chance gibt's ja. Also wir wissen ja, dass nicht alles, was wir jetzt gesehen haben, wirklich weggeworfen wird. Aber ja, es hängt natürlich viel vom Studio ab. Es hängt sicher auch viel jetzt vom Einspielergebnis ab. Und es hängt natürlich auch stark von Ezra Miller ab.
Ja, ich glaube, viel mehr brauchen wir da noch nicht dazu sagen. Es gibt auch ein Review zum Nachlesen. Das erscheint auch heute noch auf der Webseite. Sprich, wer das noch nachlesen möchte, mit allen drum und dran, findet ein Review von Florian auch auf der Shock 2 Webseite. Lass uns zum zweiten Thema springen, würde ich sagen.
Ja.
Fury. Seit du weg bist, ist alles noch viel schlimmer geworden. Was glaubst du, warum ich zurück bin?
Du bist nicht in der richtigen Verfassung für den Kampf, der vor uns liegt, alter Freund.
Ich nehme das persönlich.
Nur sehr wenige wissen von den Kriegen, die auf diesem Planeten im Verborgenen ausgefochten wurden. Fühlst du dich schuldig?
Das ist wirklich ganz, ganz frisch. Also wie gesagt, wir haben das in der Planung noch nicht gewusst, dass man da schon reinschauen können. Ich habe gestern Shock 2 Neo aufgenommen und danach in der Nacht noch mir dann eine Folge angeschaut. Ich glaube, die ging es ähnlich. Ja,
ja, wir haben, also ich habe nicht Neo aufgenommen, aber ja, ich habe in der Nacht mir eine angeschaut und die zweite jetzt unmittelbar vor dieser Aufnahme. Also ganz, ganz frisch.
Also sprich, frische Eindrücke, ja. Und es ist immer schwer, sage ich ganz ehrlich, ich lerne dazu, ja, eine Marvel-Serie oder eine Star Wars-Serie nach zwei Folgen zu bewerten. Und das tue ich auch nicht, ja. Ich kann euch nur sagen, wie mir diese zwei Folgen gefallen haben, was ich hoffe, was noch alles passiert. Secret Invasion auch hier ist ein großes Comic-Event als Vorlage da, ja. Ein Comic-Event, das sich eigentlich über Jahrzehnte dehnt, ja, und auch da Sachen aufgreift. Ein Comic-Event, wo es schon mehrere Fortsetzungen auch dazu gibt, ja. Secret Invasion behandelt die Skrulls und die in weiterer Folge dann auch die Kree. Wer Miss Marvel gesehen hat, oder Captain Marvel gesehen hat, sagen wir so, nicht Miss Marvel, Captain Marvel gesehen hat, der hat das ja gesehen. Skrulls sind auf der Erde gelandet, schon in der Vergangenheit, und am Ende des Films bekommen sie ja das Versprechen von Captain Marvel und von Nick Fury, die suchen einen Planeten für diese Rasse, die ja sich im Krieg befunden haben. Jetzt ist es im Comic ein bisschen anders, ja, das sind die Skrulls nicht die Guten unbedingt, ja, also sagen wir so, da wird nicht dargestellt, ob da irgendwie die Guten oder die Bösen sind, sondern es sind zwei kriegerische Rassen eigentlich, die sich da die Köpfe einschlagen. Warum dann überhaupt auf der Erde? Das wird auch recht gut erklärt. Es gibt halt das Kree-Reich und das Skrulls-Reich und ja, kurz gesagt, unser Sonnensystem ist so ziemlich dazwischen. Und nicht nur das, ja, sondern auch rund um die Erde gibt es auch noch einen, ja, einen Warp-Punkt, sage ich mal, ja, also einen Sprungpunkt, wo lichtschnelle Reisen ermöglicht werden, ja, also sprich, blöde Geschichte, ja, deswegen ist die Erde da immer im Konflikt. Das Schöne ist, an der Secret Invasion-Geschichte ist, dass sie sehr raffiniert vorgegangen ist. Sie erzählt nämlich, dass die Erde schon seit langem unterwandert wird, ja, von den Skrulls und dass Persönlichkeiten dann auch ausgetauscht werden durch Skrulls und keiner merkt's. Und nicht nur Persönlichkeiten, sondern in weiterer Folge auch Superhelden, ja, die dann nicht nur ausgetauscht werden, sondern die Skrulls dann auch ihre Fähigkeiten übernehmen können, aber auch ihren Geist, ihre Erinnerungen. Also man kann eigentlich nicht merken, ob das ein Skrull ist. In den Comics zum Beispiel, in der ersten Secret Invasion war das Spider-Woman, ja, die gar nicht so viel mit Spider-Man in dem Fall zu tun hat. Das ist so eine Agentin, die da korrumpiert wurde. In der Animationsserie, in dieser Avenger-Animationsserie war es Captain America. Und das Schöne ist, dass du auch so retroaktiv dann auch dann mitbekommst, wann in der Marvel-Historie in den 60er, in den 70er Jahren, gab es diesen Austausch. Ja. Und in weiteren Folgen ging es dann so, dass wirklich immer mehr Avengers eigentlich dann auch schon mal ausgetauscht wurden, Politiker. Also sprich, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo man auch dann als Leser sich oft nicht sicher sein kann. Ja, wer ist da jetzt auch wirklich dann noch einer von den Helden, die man kennt, die man vielleicht seit Jahrzehnten begleitet hat, und wer ist schon ein ausgetauschter Skrull, und vor allem, wenn er ausgetauscht wurde, wann wurde er ausgetauscht, ja, wie viele Abenteuer hat man mit ihm eigentlich gelesen als Skrull, und wenn das gut geschrieben ist, die Secret Invasion Events sind eigentlich sehr gut geschrieben, macht das eine Menge Spaß, und drum war natürlich die Freude groß, als Marvel Studios Secret Invasion als Serie angekündigt hat, zuerst eigentlich als Nick Fury Serie nur. Und es war die Marvel-Serie, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut habe, wo ich mir erwartet habe, dass es eine harte, düstere Thriller-Serie wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach diesen zwei Folgen, die wir jetzt gesehen haben, bis jetzt ist es genau das geworden.
Ja, es ist auf jeden Fall so ein klassischer, düsterer Spionage-Agentenfilm momentan. Also das ist eigentlich eh ein bisschen das, was man erwartet hat. Ja, und dieser Fokus auf Fury ist natürlich sehr stark. Man lässt ja diese ganzen Superhelden da jetzt eigentlich mal außen vor momentan. Und das wird auch, soweit man das so ein bisschen rausgelesen hat, so sein. Das heißt, was wir jetzt wirklich mal haben, ist ein Update, was ist eigentlich so mit Fury passiert. Den haben wir ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in der aktuellen Timeline so richtig gesehen. Und ja, das gibt einen ganz eigenen Spin, eine ganz eigene Atmosphäre. Ich muss dazu sagen, eben ich habe jetzt Flash und Secret Invasion sehr knapp nacheinander gesehen. Das ist auch ein bisschen Whiplash, was man da kriegt, weil ja. Von bunt und humorvoll mit Herz und Emotion hin zu dieser düsteren Agentenstimmung, die man jetzt vielleicht auch von einem Agenten-Thriller außerhalb des MCUs erwarten würde, wenn jetzt nicht gerade die Skrulls rumrennen würden. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied, aber jetzt kein schlechter Unterschied. Also sie machen das ja auch wirklich gut.
Die Stimmung kann man in etwa, dass man ein bisschen einordnen, vergleichen mit dem Winter Soldier Film. Also generell mit den Captain America Filmen ab 2 und 3, wo ja, es halt wirklich die Unterwanderung von Hydra war ja ähnlich. Auch da waren plötzlich Agenten, die man aus 3 Filmen kennt, waren plötzlich Hydra-Agenten, ja. Also das ist schon ein ähnliches Setting, aber mit der Prämisse, die Serie ist deutlich härter. Ich weiß nicht, was die für eine Einstufung bekommt. Ja, ich habe es schon nachgeschaut, ist noch keine Information draußen, aber ich denke mal, die ist ab 16.
Also ja, würde ich auch sagen, schon, sie ist also, nicht ohne.
Ihr seht sehr dort, wachsend. Ihr seht dort Menschen, die sterben, ihr seht dort Folterszenen, ihr seht dort wirklich harte Dinge und selbst wenn die nicht da wären, ihr sollte zumindest, um die, finde ich, Serie auch gut einzuordnen zu können, so politisch auf dem neuesten Stand sein.
Ja, wobei ich sagen muss, das fand ich jetzt ein bisschen hart. Ja. Also da merkt man natürlich, die können diese Serie jetzt nicht nach hinten schieben, großartig. Ja. Weil wir wissen ja zum Beispiel, sie brauchen Fury für Marvels. Aber ich habe mir dann gedacht, also diese Thematik, die da ein bisschen entsteht, mit einem potenziellen Krieg zwischen Russland und den USA, da habe ich schon ein bisschen geschluckt und habe mir gedacht, will ich das jetzt wirklich gerade sehen?
Das meine ich ja. Also das ist keine Kinderserie.
Ja, so. Definitiv nicht.
Ja. Was echt spannend ist, ich glaube nämlich sogar, dass sie aktuelle Sachen noch hineingeschrieben haben ein bisschen. Also die Serie war in Produktion, die Serie war schon fertig mit Drehbüchern und so weiter, bevor der Konflikt in der Ukraine losgetreten wurde. Aber da gibt's noch mehr Dinge und man kann natürlich dann sagen, okay, wer ist da vielleicht ein Skrull? Also die Thematik wird da, glaube ich, sicher noch hineingespielt werden. Die ersten 2 Folgen, muss man zusagen, spielen zum großen Teil auch in Moskau.
Ja, eben, und das macht's nicht besser. Also es ist schon eine gewisse, also es fühlt sich erschreckend real an dafür, ja, dass das eine Serie mit Aliens ist.
Genau, also das ist der Punkt. Es ist wieder ist erschreckend, ja, aber es macht ja auch immer, das MCU hat es ja ein bisschen auch geschafft, immer ein bisschen Realität hineinzubringen, anders als die Comic, weg von den bunten Bildern, ja, manchmal mehr, manchmal überhaupt nicht, ja, manchmal ist man auch wieder 3 Schritte zurückgegangen, Ant-Man, Guardians of the Galaxy gingen ja wieder mehr in die bunten Comic-Bilder hinein, das ist wirklich ja dieser schwarze, graue, Düsternis, hoffnungslose Bereich, den wir in den Captain America 2 und 3 Filmen eher gesehen haben.
Ja, definitiv.
Also das ist ein Thriller, wobei irgendwie ich sehr gespannt bin. Also wie gesagt, nach 2 Folgen, das kann ich euch auch schon sagen, ohne zu spoilern, ihr habt noch keine Ahnung, wohin es gehen wird. Ja, man hat natürlich, wenn man die Trailer gesehen hat und wenn man auch weiß, welche Filme geplant sind und wer besetzt ist in manchen Filmen, hat man natürlich eine Ahnung, wohin es gehen wird oder müsste gehen. Ja, wenn man sieht, okay, die und die Marvel-Filme kommen in nächster Zeit und da wird das und das thematisiert werden, dann kann es durchaus sein, dass wir da schon Vorbereitungen drauf sehen, ziemlich sicher sogar. Aber selbst mit diesem Wissen sind da urhe Fragezeichen. Also
ja, und es ist ja nicht gesagt, nur weil jetzt zum Beispiel jemand ersetzt wird und wir haben jetzt selber im Vorfeld drüber diskutiert, weil wir es halt jetzt beide gesehen haben, glaubst du, der ist ein Skrull oder ist er das nicht? Also wir wissen ja selber noch nicht so viel.
Wir wissen vor allem nicht, wer mal mitspielt.
Also, ja, nicht nur das auch, weiß man immer, ja.
Also jetzt klar, die Cast kennt man, ja, natürlich, ja. Also, Kavis Mulder kommt zurück als Maria Hill, Samuel Jackson ist Nick Fury, klar.
Martin Freeman ist zurück.
Martin Freeman, den, übrigens, ihr könnt euch 4 Minuten ansehen, mit einem Link, den ihr auf Shock 2 findet, wo die wirklich die ersten 4 Minuten sind. Das kann ich jetzt ja auch bestätigen, weil immer die Frage, sind das wirklich? Ja, das sind die ersten 4 Minuten der Serie. Ben Mendelsohn ist natürlich wieder dabei als Dallas, also als dieser Anführer der Skrulls, so dieser Familienvater-Anführer, der bei Captain America mit dabei war. Don Cheadle habe ich auch gesehen im Trailer. Also sprich, die sind alle dabei, aber was ich jetzt damit meine, ist wer vom bekannten Helden spielt vielleicht mit und also ja.
Ja, das wissen wir. Und um das, was ich jetzt vorher sagen wollte, noch kurz anzuschließen, es kann natürlich sein, dass die jetzt ausgetauscht worden sind, aber das heißt ja nicht, dass man die nicht wieder zurückholen kann zu einem gewissen Grad.
Also ja, sagen, ja.
So, der ist jetzt ausgetauscht gewesen und der war in irgendeinem Skrull-Gefängnis unter Anführungszeichen.
Ja, ja,
der,
das ist auch so in Comics, natürlich, ja. Ja. Wie gesagt,
ja. Insofern, man kann nicht zu sehr drauf schließen, nur weil man jetzt weiß, im nächsten Projekt, wir wissen, genau. In Marvels ist Fury drin, theoretisch können die auch Fury ausgetauscht haben.
Absolut, ja, man hatte ja sogar einen Fury, der ausgetauscht wurde, schon gesehen. Damals in Spider-Man 2 war das, ne?
Ich weiß, ja, kann Spider-Man 2
genau, wo man am Schluss sieht, die Skrulls, die aber im positiven Sinn, wenn Nick Fury war da auf der Raumstation oben noch. Ne?
Genau. Was ja auch ein wichtiger Punkt ist eigentlich. Das war ja das letzte Update, das wir von Fury hatten. Und das ist ja auch für ihn so der Ausgangspunkt. Er war jetzt relativ lang oben auf dieser Raumstation und kommt jetzt das erste Mal zurück und kämpft eigentlich mit den Geistern der Vergangenheit, was da passiert ist, rund um die Avengers-Filme, wir.
Er war ja ausgeblippt, darf man nicht vergessen.
Er war geblippt und auch danach, was da rund um ihn passiert ist. Also ich finde das auch sehr interessant und das hat mir an der zweiten Folge sehr gut gefallen, wie man sich mit Furys Vergangenheit auseinandersetzt und was den Versprechungen, die er gemacht hat, seinen Taten, aber auch mit einer persönlichen Seite, die man vorher noch nicht gesehen hat. Also das ist jetzt vielleicht wirklich diese Gelegenheit, einen Charakter, der wirklich von ersten Film an dabei war und über den man aber relativ wenig wusste, jetzt ein bisschen Tiefgang zu geben.
Ja, das bekommen wir ja anscheinend.
Ja.
Also da gibt's sicher einige Überraschungen. Ich glaube auch, dass wir einige Flashbacks sehen. Also wir werden, glaube ich, ich will jetzt gar nicht spekulieren, was man alles vielleicht noch sieht, weil, wie gesagt, das wäre dann ein Spoiler, dass man es in den ersten zwei Folgen nicht sieht. Da will ich überhaupt nicht ausholen. Was ich aber gerne noch erzählen möchte, und das ist, keine Angst, ist auch nichts mit der Story, was man weiß, ja, sowohl Emilia Clarke, die man aus Game of Thrones kennt, als auch Oscar-Preisträgerin Olivia Colman spielen mit.
Ja.
Und die machen beide ihre Sache gut, vor allem bei Olivia Colman.
Also wenn man sie vorher vor allem von The Crown noch im Hinterkopf hat, ist das schon ein ziemlicher Sprung.
Also die hat eine richtig coole Rolle.
Ja, ich muss auch sagen, die ist spannend.
Ja.
Ja, und auch ich, Emilia Clarke, bin ich halt gespannt, wo es mit dieser, also auch so eine Figur, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Und bin ich gespannt. Man hat natürlich eine Ahnung, wo es hingehen könnte, aber auch da, wir wollen jetzt nicht spekulieren. Aber dürfte er trotzdem eine der wichtigeren Figuren in dieser Geschichte sein. Und ja, das ist auch so ein klassischer Graucharakter, sage ich mal.
Secret Invasion hat für mich ein Potenzial, die schlechteste Marvel-Serie ever zu werden. Ja, weil einfach die ersten zwei Folgen wieder mal sehr gut sind. Ja, und mich dann enorm enttäuschen können. Die können wirklich viel kaputt machen. Weil ich glaube schon, dass diese Serie eben, wenn ich mal anschaue, welche Filme es dann kommen in den nächsten zwei Jahren, da muss einfach Sachen definiert werden für diese Filme, was immer gefährlich ist. Ja, weil das sind genau Sachen, wenn ich mir das erwarte, passiert das nicht und dann gleitet der Film plötzlich in die Belanglosigkeit ab, was echt schwer ist, nach den Ereignissen allein der ersten Folge, dass diese Serie belanglos ist. Ja, würde mich wundern. Deswegen glaube ich, die noch immer, und ich bin ja Optimist, die Serie, die wird richtig gut. Ja, also da werde ich am Schluss auch sagen, nach den, wie viel sind es? Ich glaube, 6 Folgen. Ne?
6 Folgen sind es.
Also nach den 6 Folgen, dass das ein richtig cooler Thriller ist, der, wenn es Disney Plus nicht geben wird, wahrscheinlich auch ein cooler Nick Fury-Film gewesen wäre.
Ja, nur hoffentlich profitiert er eben von der Länge, weil 6 Stunden sind halt was anderes als das, was wir jetzt sind.
Genau, die Folgen sind relativ lang, 50 Minuten. Ja. Ne?
Sollten auch durchgehend also diese Länge haben. Es ist natürlich immer irritierend auf Disney Plus. Man sieht dann immer, es dauert 55 Minuten. Wir wissen alle, die letzten 5 Minuten sind Credits. Aber ja, so 50
Minuten. Aber er bekommt zu 48, 50 Minuten bekommt er wirklich. Also das ist schon heftig, ja.
Ja, insofern übrigens auch nicht belanglos, weil man ja jetzt schon angekündigt hat, das ist jetzt zumindest das Setup dann auch Richtung Armor Wars schon. Also das ist ja dann eins der nächsten Produkte.
Eben, also Armor Wars. Also ich glaube, aus dem Film kommt Armor Wars raus. Aus dem Film kommt der nächste Captain America Film raus und auch Thunderbolts. Die werden alle da dran gestöpselt sein.
Ja, und Marvels. Also wie gesagt, Marvels hängt
ja auch sicher dran. Ja, ist ja auch dran. Bestätigt worden. Ist ja auch schon bestätigt. Also wirklich, das ist ein zentrales Marvel-Ereignis, der Film. Also die Serie. So. Ja. Und das ist schon spannend. Und da können uns wirklich viel versemmeln. Andererseits, die Vorlage ist gut und die ersten zwei Folgen machen richtig viel Spaß. Und Spaß jetzt nicht in dem, dass du sitzt und dir den Bauch hältst vor Lachen, ganz im Gegenteil. Ja. Die sind dramatisch und auch eingefleischte Marvel-Fans werden da ein paar Mal schlucken müssen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber das Schlimme ist, wir müssen jetzt wieder 3 Wochen machen.
Ja, das ist für uns wirklich das Schlimme, weil die Serie startet ja eigentlich für euch erst nächste Woche.
Genau, und dann 2 Wochen nichts Neues.
Genau, dann dauert es noch eine Woche. Und ja, es ist schon schlimm, also dieser Gedanke jetzt mit dieser Ungewissheit.
Jetzt werden alle sagen, die haben schon 2 Folgen gesehen, jetzt jammern uns wieder herum.
Ja, es ist legitim und ich werde sie mir auch nochmal anschauen, glaube ich.
Also das Gute ist, diese Woche startet am Donnerstag ja auch Star Trek. Ich habe gehofft, dass wir da vielleicht auch noch Zugang kriegen. Das hätten wir euch dann auch noch mitnehmen können. Ich habe nur ein paar Reviews gelesen. Da ist nämlich das Embargo schon abgelaufen. Die sind durchwegs angetan von der 2. Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Sie haben alle 6 Folgen schon sehen können. Sagen aber alle, es ist deutlich anders als die 1. Staffel und soll viel mehr Humor mitbringen. Nicht nur beim Crossover mit Lower Decks.
Das ja, gut, auf das sind wir natürlich alle besonders gespannt.
Sind wir gespannt, aber eben die ganze Serie soll immer wieder sehr humorige Stellen haben. Also
ich hoffe einfach, dass sie die Qualität halten und ich hoffe auch ein bisschen, dass sie diesen Stil halten, weil ich mochte es jetzt wieder mal Star Trek zu haben, dass es ein bisschen mehr Mission of the Week ist und nicht unbedingt nur diesem großen gesamten Plot dienen muss. Aber da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also jetzt gerade starten wieder einige Serien, wo ich sage, so, da sitze ich jetzt Woche für Woche vor dem Fernseher und freue mich auf eine neue Folge.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit nehmen konntest, sowohl ins Kino zu gehen, als auch die Folge anzuschauen, als auch jetzt mit zu podcasten. Ja, wie gesagt, geht auf die Shock 2 Webseite, da gibt es jede Menge Content, auch von Florian. Und ja, dir nochmal vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Tun wir sicher. Wir haben, glaube ich, bald über ein neues Spiel zu reden.
Stimmt, du spielst ja schon seit geraumer Zeit ein Spiel.
Das so nächste Woche rauskommen könnte.
Oh Gott.
Also wir hören uns sicher bald wieder.
Es ist nicht die 3-Zeit, ich verdränge gerade alles, was nicht die Woche passiert. Ich sehe das schon.
Verstehe ich. Also, aber wir hören uns sicher bald wieder.
Passt, ich freue mich drauf, Florian. Bis dann. Passt, tschüss.
Bis dann, ciao.
Wo sind die Avengers?
Ich muss in diesen Krieg ziehen. Allein. Sie sind der meistgesuchte Mann auf diesem Planeten.
Dieser Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kunlun-Glas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten.